Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
120 Film- und Fernsehrollen prägen die Karriere von Mario Adorf und ohne Frage ist er mittlerweile einer der wenigen Darsteller, die es über das deutschsprachige Kino zu weltweitem Ruhm gebracht haben. Der Weg vor die Kamera und auf die Bühne war aber kein selbstverständlicher. Schon das Vorsprechen an der Theaterschule war heikel und voller Schwierigkeiten. Mit Wallenstein von Schiller wollte er es schaffen, aber da war noch die Bühne.
Blast, blast, o wären es die schwedischen Hörner, und ging's von hier gerade ins Feld des Todes, und alle Schwerter, alle, die ich hier entblößt muss sehen, durchdrängen meinen Busen, und stürzte tatsächlich, geblendet von den Schauspielern, in den Zuschauer. Und ich sagte dann nur, Scheiße, nicht, also Scheiße.
So erzählte es Adorf in der Dokumentation. Es hätte schlimmer kommen können von Dominik Wessely, den Sie derzeit noch auf der Streaming-Plattform Amazon Prime sehen können. Mario Adorfs Repertoire hat sich schnell auf Gauner und Halunken fokussiert, aber anhand seiner Rollen erkennt man auch die Geschichte des Nachkriegseuropas. So war Adorf auch ein Star des italienischen Kinos. Anlässlich seines anstehenden Geburtstages hören wir jetzt ein Interview mit Mario Adorf, die er jetzt nicht mehr so häufig gibt. Das konnte ich vor einiger Zeit bei den Filmfestspielen von Locarno führen. Damals konnten wir es nicht in voller Länge senden, das holen wir jetzt gerne nach. Und zunächst wollte ich von Adorf wissen, ob das italienische Kino für ihn eine Art zweite Schauspielerheimat geworden ist.
Das war es durchaus. Man darf nicht vergessen, dass ich 40 Jahre, und zwar die wichtigsten 40 Jahre meines Lebens, in Italien gelebt habe. Ich habe zwar immer den Weg zurück gefunden, sondern auch gesucht. Denn es gab Schauspieler, die eine internationale Karriere machten, dann verschwanden sie für einige Jahre und wenn sie wiederkamen, waren sie sozusagen unbekannt und waren vergessen. Und da habe ich immer gedacht, das soll dir nicht passieren. Ich habe immer diese Straße mir immer offen gehalten und habe zwischendurch auch immer wieder deutsche Filme gemacht. Und das war, glaube ich, für mich auch ganz wichtig.
In Deutschland gelang Ihnen der Durchbruch vor allem 1957 mit Nachts, wenn der Teufel kam von Robert Jodmak. Da spielten Sie einen Frauenmörder während der NS-Zeit. Das war damals ein Film, der in der Nachkriegsdebatte dann doch schon ordentlich diskutiert worden ist, weil er auch gezeigt hat, wie die Nazi-Maschinerie zum Teil funktioniert hat. Wie erinnern Sie denn die Arbeiten an dem Film? War Ihnen denn klar, dass dieser Film so eine Debatte loslösen konnte?
Ja, wir haben ja selbst auch gerade mit Jodmak darüber auch gesprochen. Wir hatten auch kleine Diskussionen. Jodmak war zum Beispiel der Meinung, dass er sagte, für mich ist das Wichtigste, dass ich diese Geschichte, diese historische Geschichte erzähle, was die Nazis waren, was sie machten und so weiter. Der Mörder, den wollen die ja gar nicht so oft sehen. Und ich habe damals also widersprochen. Ich habe gesagt, Herr Jodmak, ich glaube, die Leute wollen gerade den Mörder sehr gerne sehen und die Geschichte, die Sie erzählen wollen, das ist der große Hintergrund der Geschichte, aber nicht die Hauptsache. Sie können keinen historischen Film daraus machen. Das war unsere Diskussion damals. Erinnere ich sehr gut.
Nach dem Film wurden Sie, interessant, dass Sie das erwähnen, auch gerne als Bösewicht gecastet. War das denn etwas, was Sie mit der Zeit etwas gestört hat, oder haben Sie das als Herausforderung begriffen, weil man ja auch in der Figur eines Schurken, sagen wir mal, auch größere gesellschaftliche Sachen zeigen kann?
Ist es ja so, dass man im Theater als Schauspieler den Bösewicht, die negative Figuren, besonders liebt, nicht? Das sind die dankbaren Rollen im Theater. Der Iago, nicht? Der Richard der Dritte, solche Rollen. Das sind die dankbaren Rollen. Deswegen hat mir also die Tatsache, dass man mich also als Bösewicht oder als Schurken oder was auch immer eingesetzt hat, hat mich nicht gestört. Wenn es auch gar nicht immer so war. Ich habe ja sehr schnell ich erinnere mich sogar, dass ich in meinen Vertrag hatte, also ich wollte nicht ein Peter Lorre werden und habe in meinen Vertrag reingeschrieben, dass ich im nächsten Film der gleichen Firma eine komische Rolle spiele, und das habe ich dann noch bekommen und habe auch danach andere Rollen gespielt. Danach kam Der Arzt von Stalingrad, war dieser nächste Film, dann kam Das Totenschiff, Mädchen Rosemarie, am Tag, als der Regen kam, da war ich dann wieder ein Negativer.
Sie waren und sind es ja immer noch ein sehr körperlicher Schauspieler. Dominik Graf hat mal über Sie gesagt, Sie allein hätten dem bundesdeutschen Kino Gravität verliehen. Haben Sie sich selbst so betrachtet, dass eine Ihrer großen Stärken Ihre Körperlichkeit ist?
Ja, das schon. Ich meine, man kann ja aus seiner Figur nicht raus. Ich meine, nun war ich ja sicher auch damals als junger Mann kräftig und muskulös und so weiter, sportlich. Ja, und habe auch deswegen auch nie den jugendlichen Helden oder irgendwas habe ich nie angestrebt, weil ich habe mich im Spiegel angeschaut. Ich war schon doch dunkelhaarig und doch sehr verschieden von den meisten, nicht? Und habe das akzeptiert. So sehe ich aus, so bin ich. Und wenn es eine Stärke gibt, dann war es vielleicht eben die Stärke.
Regisseure, die mit Ihnen gearbeitet haben, sagen, Mario Adorf ist ein Perfektionist. Sehen Sie sich auch als Perfektionisten? Und wenn ja, wie zeigt sich das, wenn Sie arbeiten?
Ja, ich bin ein, also erst einmal habe ich den Beruf weitgehend als ein Handwerk gesehen, immer schon. Ein Handwerk, das man lernen muss und ein Handwerk, das man auch lernen kann. Und deswegen war für mich von Anfang an die Glaubwürdigkeit, die Glaubhaftigkeit war so wichtig. Also wenn ich irgendetwas, was ich mache und was ich spiele, muss glaubhaft sein. Ich habe selber, als ich noch kein Schauspieler war, als Zuschauer im Kino bemängelt, wenn einer irgendwas machte, was nicht stimmte. Zum Beispiel erinnere ich an einen damals bekannten Schauspieler, der spielte einen Automechaniker und dann sah man eine Großaufnahme seiner Hände und er hatte saubere Fingernägel. Nicht? Dann habe ich gesagt, der kann das nicht. Und deswegen sage ich immer, wenn ich einen Hammer, ich habe nun am Bau auch gearbeitet als junger Mann, als Student, also wenn man irgendetwas macht, muss man es also auch gelernt haben, man muss es können. Und als Schauspieler, wenn man etwas tut, dann muss das Publikum muss glauben, der kann das.
Sie haben jetzt in über 200 Filmen mitgespielt. Das ist eine mehr als beachtliche Zahl. Hat es Sie eigentlich nie hinter die Kamera gedrängt, dass Sie Regie führen? Viele junge Kollegen spielen zwei Filme mit und drehen mittlerweile ihr Debüt.
Ja, das war damals wirklich nicht in unserer vorstellbaren Reichweite. Es waren die Regisseure, waren meistens sehr ältere Herren für mich, nicht? Die am Anfang, bevor der junge deutsche Film kam. Und dass man selber sagen würde, ich will Regie führen, das war so unrealistisch, dass man, ich habe im Theater zweimal Regie geführt. Das war sehr schön und sehr befriedigend und auch erfolgreich, aber auch da habe ich meine Grenzen schnell aufgezeigt bekommen, weil ich habe ein Stück gespielt und habe das dann selber mal nochmal inszeniert. Und dann kam nach 14 Tagen der Regieassistent zu mir und sagt, die Schauspieler wollen hinschmeißen. Sag ich, ja warum denn? Das ist alles wunderbar, es läuft doch alles prima. Sagt, nein, die wollen hinschmeißen. Ja, warum denn? Und dann sagte der, sie spielen zu gut vor. Nicht, das war ein Fehler. Das habe ich natürlich dann begriffen. Man muss schlecht vorspielen. So vorspielen, dass der andere sagt, das kann ich jetzt noch besser. Oder das will ich jetzt so ähnlich machen, aber ich kann das. Sie müssen mir nicht zeigen, das fertige Produkt, sondern den Weg dahin.